Ja, hallo. Schönen guten Tag zu Hause an den Radios. 4 Wochen sind wieder verstrichen. Kurz vor Weihnachten hatten wir unsere letzte Sendung im offenen Hörfunk hier, das Selbsthilfemagazin Chance. Es geht dabei immer um Selbsthilfe. Und 4 Wochen später, zack, ist schon ein neues Jahr angefangen. Wir haben 2025 und wünschen hier viel Gutes in den Äther. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie ab und zu rein. Alle 4 Wochen, wie gesagt, ist die IKOS im Schillerhof hier in Jena auf Sendung. IKOS heißt Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe. Wir sind das Beratungszentrum für das Thema Selbsthilfe in unserer Stadt. Und wir, das sind Gabriele Wiesner, die gerade hier spricht. Hallo. Und neben mir sitzt... Hi.
Ja, hallo, hier ist Bettina Brenning, die zweite im Bunde und auch von mir alles Gute fürs neue Jahr.
Ja,
ich
genau.
Freue mich auf die Sendung.
Gut. Ja, wir zwei Frauen. Wir sind also die Ansprechpersonen hier in Jena, wenn es ums Thema Selbsthilfe geht. Man findet uns in Lobeda Ost, direkt gegenüber vom Klinikum, im AWO-Zentrum in der Kastanienstraße 11. Und AWO-Zentrum sagt schon etwas, unser Standort, über unseren Träger auch. Das ist nämlich die AWO, der AWO-Regionalverband Mitte-West-Thüringen. Und die AWO ist seit 1991 immerhin schon für die AWO hier verantwortlich in der Stadt zuständig. Seit 91 gibt es uns auch als Beratungsstelle. Wir sind gewandert in der Stadt, schon von Standort zu Standort zu Standort und inzwischen eben in Lobeda Ost gelandet, seit 2014, und dort wollen wir eigentlich auch bleiben, weil wir uns da wohlfühlen. Wir haben in dem Gebäude im Zentrum sehr schöne Gruppenräume, 3 an der Zahl, unterschiedlicher Größe. Die können halt wirklich die ganze Woche über genutzt werden, von früh bis spät, so wie halt der Bedarf entsteht. Und die sind gemütlich eingerichtet. Es gibt eine Teeküche, es gibt auch technische Möglichkeiten für die Gruppen, die dort wirklich sehr gern zusammenkommen. Wir machen natürlich eine ganze Menge an Beratung, aber eben auch an Öffentlichkeitsarbeit. Und wo findet jetzt jemand, der von Selbsthilfe noch gar keine Ahnung hat, Infos zur Selbsthilfe? Die kann man finden am Gebäude der Anatomie in einem Schaukasten der IKOS. Bettina hängt dort immer die aktuellen Gruppentrefftermine rein, wer wann wo zu welchem Thema zusammenkommt. Also da kann man schauen. Dann gibt es das Radiomagazin Chance hier eben auch schon seit 1999, also gleich zu Beginn ging das los mit IKOS-Sendungen. Wir sind im Internet vertreten, natürlich unter www.selbsthilfe-in-jena.de. Auf Facebook findet man Infos zur Selbsthilfe und zu Gesundheit und Prävention unter Selbsthilfe Jena. Instagram funktioniert noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja. Und vielleicht hat jemand von denen, die zuhören, schon mal eine Chance in der Hand gehabt. Dieses Radiomagazin hier heißt ja auch Chance. Und unsere Selbsthilfezeitung hat auch diese Überschrift Chance. Die machen wir einmal im Jahr und legen die überall da aus in Jena, wo wir dürfen. Im Moment ist die neue Ausgabe im Druck. Die kommt bestimmt nächste Woche druckreif und riecht bei uns dann nach Druckerei auf dem Flur. Und ab dann verteilen wir natürlich wieder überall in der Stadt. Ja, so wie in jeder Sendung bringen wir jetzt mal ein paar aktuelle Termine. Bettina übernimmt mal.
Ja, ich fange gleich mal an mit einem Angebot der Thüringischen Krebsgesellschaft. Und zwar findet da am 15.01. eine Gruppe statt für Eltern, die an Krebs, an Krebs erkrankt sind, und die können dort ihre Kinder mitbringen. Es ist ein kleines Kaffeeangebot vorhanden, dass diese kleine Auszeit, so wird sie genannt, Kaffeeauszeit, findet von 13 bis 14 Uhr statt am 15.01. Ein Angebot der Gruppe Zwangserkrankung findet in der IKOS statt. Menschen, die an dieser Art von psychischen Erkrankung leiden, treffen sich am 16.01. um 18.30 Uhr bei uns in der IKOS. Dann ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, das auch schon ein bisschen auf unser Gruppenthema hinweist, ist die Selbsthilfegruppe Selbstfürsorge für pflegende Angehörige. Die trifft sich im Frauenzentrum Towanda, und zwar am 21. Januar von 16 bis 18 Uhr. Dann ein ganz anderes Thema ist, ist eine Gruppe von erwachsenen Geschwistern, von Menschen mit Behinderungen. Da wird es einen Workshop bei uns in der ICOS geben am 1. Februar, ganztags von 10 bis 15 Uhr. Bitte melden Sie sich dazu bei uns an, da auch Referenten eingeladen werden. Dann möchte ich hinweisen auf den Erfahrungsaustausch für Angehörige von Menschen mit Demenz. Das nächste Treffen ist da am 3. Februar um 13.30 Uhr im Pflegestützpunkt in der Goethe-Galerie. Und dann ein letztes Gruppenthema, und zwar die Gruppe Selbsthilfegruppe Long X Jena. Das muss ich ganz kurz erklären. Und zwar sind das Betroffene von chronischen Erkrankungen wie Long oder Post-Covid, von Post-Vac oder Post-Borreliose. Diese Gruppe trifft sich am 7. Februar um 14 Uhr bei uns in der ICOS im Raum 1. Ja, das waren jetzt erstmal ein paar Termine. Ich habe auch noch jede Menge Gruppengründungen. In der ICOS tut sich ganz, ganz viel. Ich möchte mal beginnen mit einer Gruppe oder mit einer jungen Frau, die sich bei uns gemeldet hat, zum Thema junge Menschen mit Kontaktabbruch zu ihren Eltern. Das sind schon zwei oder drei Personen, die sich da treffen, aber weitere Betroffene werden gesucht. Dann haben wir noch ein ganz anderes Thema, und zwar nennt sich die Gruppe Selbsthilfegruppe Waggon Regenbogen. Das ist ein sehr bunter, blumiger Name, aber das sind erwachsene Menschen, die von ADHS betroffen sind und nicht mehr im Berufsleben stehen. Die haben also ganz spezifische Themen, besonders in Bezug auf ihre ADHS-Diagnose. Und dann noch ein Thema, und zwar sind das Personen, die den Verlust ihrer Gesundheit betrauern. Da wird gar nicht spezifisch gesagt, welche Art von Krankheit ins Leben getreten ist. Diese Menschen möchten sich einfach darüber austauschen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr gesund ist. Und dann hast du noch etwas?
Ja, ich hab auch noch zwei, drei Sachen. Und zwar wird eine neue Gruppe sich gründen für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen und deren Angehörige. Das soll in Jena stattfinden. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Das Thema hochsensibel ist auch immer wieder ein Thema. Wir hatten schon mehrere Gruppen, derzeit keine aktive, aber es haben sich wieder zwei Interessierte gemeldet. Und ich denke, wir werden versuchen, da wieder Menschen zusammenzuführen zum Thema Hochsensibilität. Und was wir noch immer gerne anbringen, ist die junge Selbsthilfe, die kein großes Überthema hat, außer dass Menschen jung sind, von 18 bis Mitte, Ende 30 und irgendein Thema mit sich zu tragen haben, das sie gerne mit anderen bearbeiten würden. Ja, das erstmal dazu zur Selbsthilfe. Und in unserer Sendung haben wir natürlich wie immer einen Gast geladen. Das ist halt immer so unser Tagesthema dann. Heute haben wir hier zu Besuch Ulrike Wichler. Sie ist die Leiterin des Seniorenbegegnungszentrums vom DRK und der Fachstelle Demenz vom Deutschen Roten Kreuz. Hallo Ulrike, hallo. Herzlich hallo. Willkommen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an dich, Ulrike. Wir haben ja heute ein Thema zu bearbeiten, das ist schon ziemlich, fast schon auch ein bisschen stigmatisiert. Das ist das Thema Demenz. Ich habe mal nachgeschaut, 1,8 Millionen Menschen allein in Deutschland sind von dieser Diagnose betroffen. Und für Thüringen habe ich auch noch eine Zahl gefunden, 54.000 alleine Menschen in Thüringen. Also das mal nur so für die Menschen am Radio, was das für Dimensionen sind. So, du bist die Leiterin der Seniorenbegegnungsstätte in Lobeda Ost und für die Fachstelle Demenz vom DRK. Nun ist das, wir sind diese Woche dort gewesen, ein Treffpunkt, wo man Infos bekommt, wo man Kontakte knüpfen kann und vieles, vieles mehr. Kannst du uns einmal die regelmäßige Angebote vorstellen, vielleicht auch einmalige, und einfach mal was zu eurer Einrichtung sagen?
Ja, sehr gerne. Also, du hattest ja schon gesagt, Bettina, das ist das Seniorenbegegnungszentrum und die Fachstelle Demenz. Das ist also in einem Haus unter einem Dach vereint. Und wir haben die Veranstaltung für die Senioren, für das Begegnungszentrum. Das sind vorwiegend Bildungskurse, Englisch zum Beispiel, Literatur, Musik. Dann haben wir Sportkurse, Gesundheitskurse, Yoga für Senioren, Tischtennis, Wanderungen, Radwanderungen, Kreativkurse. Wir haben eine Theatergruppe, wo der Älteste 90 Jahre alt ist. Wir haben eine Puppenbühne, die alle Requisiten und Stücke selber schreiben. Wir haben auch ein digitales Angebot, das Smartphone-Café, was auch ganz großartig ist. Die älteste Teilnehmerin ist über 90. Die treffen sich regelmäßig und haben auch schon Gruppen zusammengestellt. Natürlich auch Geselligkeit, Spielnachmittage, Schach, Romy, Skat und Singen. Das ist also das, was wir so im Begegnungszentrum anbieten und natürlich auch die Beratung nicht zu vergessen, wo wir Senioren beraten, was man im Seniorenalter noch alles machen kann. Auch das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns im DHK. Und der andere Teil ist eben die Fachstelle Demenz, die auch als Beratungsstelle und als Angebot für Menschen mit Demenz Gruppen anbietet. Und es ist ein niedrigschwelliges Angebot, das teilweise auch vom Land Thüringen mit gefördert wird und aber das DHK einen hohen Anteil auch hat. Und wir arbeiten mit diesem Thema bereits schon seit über 20 Jahren. Das DHK hat sich dieses Thema ganz bewusst rausgesucht, weil natürlich die Entwicklung, die Altersstruktur, der demografische Wandel ist ja eine große Herausforderung für uns alle. Und da hat sich das DHK ganz bewusst für dieses Thema entschieden. Und ich muss auch sagen, wir haben seit 20 Jahren Erfahrungen gesammelt, Professionalität immer mehr. Und es ist auch ein sehr schwieriges, aber auch ein sehr lebendiges Thema. Die Betroffenen können zu uns kommen, das heißt also die Angehörigen, sowohl auch Erkrankte. In der Beratung bekommen die Angehörigen einen kurzen Einstieg, was ist Demenz überhaupt, wie geht man damit um und was für Möglichkeiten gibt es auch noch so lange wie möglich in der Häuslichkeit zu verbleiben, damit die Angehörigen zusammenbleiben und auch natürlich auch gesellschaftliche Teilhabe nutzen können.
Das heißt, die können einfach zu euch kommen ohne irgendein Rezept.
Genau. Das ist ja ein niedrigschwelliges Angebot. Oft werden die Betroffenen entweder von der Tagesklinik oder von der Gedächtnisambulanz überwiesen mit dem Hinweis, dass sie uns besuchen sollen, dass sie dort beraten können, dass wir da beraten werden. Und es ist auch man muss nicht irgendwelche Formulare ausfüllen, man muss keine Karte in irgendeinen Computer schieben. Wir machen kurzfristige Termine, die Leute können kommen und haben da eine große Auswahl auch an Möglichkeiten wiederzukommen. Sie können jederzeit auch Angehörige mitbringen. Also es ist nicht so, dass wir nur den Betroffenen und den nächsten Angehörigen beraten, sondern wir haben auch Familienberatung, schon ganze Familien mitgehabt. Es ist eine Beratung für alle, weil man auch diese Demenz als Familienerkrankung bezeichnet. Das heißt nicht, dass alle daran erkranken, sondern dass diese Erkrankung schwer auf nur einer Person lasten kann, weil sie so eine Herausforderung mit sich bringt im Laufe der Erkrankung.
Ja, Ulrike, wir gehören zur AWO, du arbeitest beim DRK und Kooperation zwischen unseren beiden großen Wohlfahrtsverbänden hier in Jena gibt es ja schon lange, seit den 90ern, und ich bin seit 2001 bei der ICOS in der Selbsthilfeberatung und so lange kenne ich eigentlich auch. Ja, ich weiß nicht, wann ihr konkret mit eurem Thema angefangen habt, aber in den 2000ern war es auf jeden Fall, dass mir irgendwann die Schulungen für die Angehörigen untergekommen sind. Also ihr habt das beworben und wir haben das weiter mitbeworben über die Internetseite und über die Selbsthilfegruppen. Das ist so unsere Geschichte. diese Schulungsreihe, die ist sehr interessant und viele Menschen mit Betroffenheit kennen das gar nicht. Vielleicht kannst du hier mal ein paar Fakten dazu bringen. Was passiert da? Wie kann sich ein Mensch, der jetzt jemanden pflegt mit Demenz, das vorstellen?
Ja, also die Schulungsreihe besteht seit 20 Jahren. Hatte ich ja gesagt, dass wir seit 20 Jahren uns damit beschäftigen und haben auch sofort angefangen mit so einer Schulungsreihe. Am Anfang waren es gerade mal 4 Teilnehmer. Jetzt mittlerweile haben wir in Jena jährlich 2 Angehörigenschulungen. Dieses Jahr wird noch eine weitere im Saale-Holzland-Kreis stattfinden. Und es ist so aufgebaut, die Schulungsreihe, dass die aus 8 Modulen besteht. Pflege für Menschen, also mit einem erhöhten Betreuungsbedarf. Das heißt also Menschen, die an einer Demenz erkranken. Das ist eine spezielle Schulung für Menschen mit Demenz. Mhm. Am Anfang wird ein Mediziner zum Krankheitsbild referieren. Dann haben wir Demenzkranke verstehen, die Kommunikation, den Umgang, herausfordernde Situationen, die während dieser Erkrankung entstehen können. Natürlich, was ganz auch wesentlich ist, Leistungen der Pflegekasse. Was passiert, wenn ich jetzt eine Erkrankung habe? Wie geht es weiter? Was muss ich machen? Und natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil, Entlastungsangebote für Angehörige. Was kann ich nutzen, damit ich mit der Erkrankung lange aushalte, das lange durchstehen kann auch und auch natürlich mich dabei nicht verliere. Und natürlich auch ganz wesentlich sind Angebote in der Stadt Jena auch, die für Angehörige, für pflegende Angehörige angeboten werden. Also rundherum eine Vermittlung, Wissen, was passiert mit einer Demenz, wie kann ich als Angehöriger gut damit umgehen, wie kann ich das erlernen, wie kann ich überhaupt eine Demenz begreifen, denn ohne das Wissen, ohne die Grundlage des Wissens kann ich mich auch selber nicht schützen und kann auch, habe es sehr, sehr schwierig im Alltag. Und natürlich das Wesentliche an diesen Schulungen sind auch, dass die eigentlichen Experten sind ja nicht wir, die Referenten, die dann den theoretischen Inhalt liefern, sondern die eigentlichen Experten sind ja die Angehörigen. Und dafür soll die Schulung auch sein, dass die Angehörigen sich austauschen, sich unterstützen und auch das erste Mal merken, sie sind nicht alleine. Es gibt also sehr viele, die auch in dieser Situation sind, die auch solche Gedanken haben, die verzweifelt sind, die Trauer haben, die nicht weiter wissen. Und das ist ein sehr guter Anlass und ein auch sehr gutes Angebot für Leute, die das erste Mal sich auf den Weg machen und auch den Mut haben, dann sich einzugestehen, okay, mein Angehöriger hat die Diagnose. Was passiert jetzt?
Ja, Mut gehört ja immer dazu, auch das erste Mal loszugehen, ne, und sich Hilfe zu suchen. Wie wird das finanziert? Also die Menschen, die da kommen, die müssen da nichts bezahlen, ne?
Nein, das ist eine Kooperation mit der Pflegekasse AOK. Die AOK finanziert die komplette Schulungsreihe. Und es ist auch nicht notwendig, dass der Teilnehmer bei der AOK versichert ist. Also es ist egal, bei welcher Kasse. Und wir haben auch Kooperationen mit Ärzten, immer vom Gedächtnis, von der Gedächtnisambulanz in Jena referiert ein Mediziner. Dieses Jahr wird es einer aus Stadtroda sein, ein Psychiater-Neurologe. Das ist auch wichtig, dass die Schulungsreihe aufbauend ist, dass man also von allen Bereichen Themen vermittelt bekommt. Und ja, es ist ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und auch Kontakte zu knüpfen dann auch.
Bettina und ich waren am Dienstag wieder in der Kochstraße in der geriatrischen Tagesklinik. Dort sind wir alle, 6 bis 8 Wochen mal. Und immer wenn neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort sind, kommen wir hin und berichten dort über die Selbsthilfe. Also wollen halt animieren, neugierig machen, ne, dass jemand vielleicht doch in der Selbsthilfegruppe landet. Und da haben wir natürlich dieses Thema auch stark beworben, haben darüber berichtet, haben halt auch von dieser Schulung berichtet und eben auch überhaupt von den Stellen, ne, an die man sich wenden kann. Pflegestützpunkt und eben auch ihr als Fachstelle Demenz. Du hattest 8 Module erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht das über 8 Wochen dann? Oder?
Ja, das geht also über 8 Wochen. Findet immer dienstags dann statt, am späteren Nachmittag, also 16.30 Uhr, damit wir auch pflegende Angehörige erreichen, die noch arbeiten, die im Arbeitsprozess stehen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach und ja, geht über 8 Wochen, wie gesagt.
Dienstags bei euch dann in Lopeda Ost?
Genau, im Begegnungszentrum, ne? Fachstelle Demenz.
In der Ernst-Schneller-Straße.
Ja.
Ja. Ja, gut. Gute Info.
Ja, wir möchten jetzt mal auf ein ganz besonderes Modul der Schulung eingehen, weil das ist ja eigentlich weil das unter anderem der Anfang ist von allem, nämlich die Erkrankung zu verstehen, sie zu verstehen, den Verlauf zu verstehen und auch die Herausforderungen, die damit einhergehen für die ganze Familie. Vielleicht kannst du uns dazu mal was sagen für die Betroffenen und für die Angehörigen. Was bedeutet das?
Ja, also es gibt ja, die Demenz ist ja ein Oberbegriff und es gibt also verschiedene Formen und die häufigste Form ist die Alzheimer-Demenz. Die ist mit 60% vertreten. Dann gibt es die frontotemporale Demenz, die Lewy Body und das Mischform, die durch Schlaganfälle entstehen können. Und erstmal zum Begriff, die Demenz bedeutet, also wann hat man eine Demenz? Vieles wird ja ganz schnell darüber gestülpt, wenn man mal was vergisst. Ja, der ist dement oder jetzt habe ich eine Demenz, weil ich den Schlüssel nicht finde oder dies oder jenes. Das ist also nicht so. Demenz bedeutet, dass das Denken, das Erkennen, das Gedächtnis und das Entscheiden, also die Intellektualität verloren geht. Und wenn das 6 Monate vorhält, dann spricht man von einer Demenz. Das heißt also, man kann Dinge auch nicht mehr richtig erkennen. Man kann bestimmte Handlungen, die man regelmäßig macht, nicht mehr ausüben. Man kann sich nicht mehr orientieren. Wo ist der Briefkasten? Wo ist jetzt der Autoschlüssel in der Tasche? Wenn das sechs Monate anhält, spricht man von einer Demenz.
Ja. Das sind so erste Warnsignale, wenn man das beobachten würde bei einem nahen Angehörigen. Hier muss mal geschaut werden.
Ja.
Okay.
So. Und wenn man natürlich das Gedächtnis nicht mehr hat, man sagt, jeder Mensch, so individuell wie wir sind, haben wir ein eigenes Gedächtnis, unser Tagebuch und das ist alles abgespeichert. Und je nachdem, was wir brauchen, schlagen wir das Tagebuch auf und dann wissen wir genau, wie es funktioniert und wo es auch steht. Das hat natürlich Folgen, wenn das Gedächtnis betroffen ist. Das sind in erster Linie auch, dass Betroffene sich nicht mehr in der Realität befinden, dass sie in einer anderen Welt unterwegs sind, dass die nicht mehr planen können, dass die keine Orientierung mehr haben, dass sie Entscheidungsprobleme haben. Was esse ich, was kaufe ich ein? Gehe ich heute dorthin?
Ja.
Dass die Termine nicht mehr wahrnehmen können, weil sie kein Zeitgefühl mehr haben. Ganz klar, wenn ich jeden Dienstag vielleicht zum Skat fahre mit meinen Freunden, dann finde ich den Weg vielleicht nicht mehr, dann gehe ich eben auch nicht mehr hin. Also diese
Vermeidungsverhalten dann auch so, ne?
Genau, Vermeidungsverhalten und diese Folgen haben wieder indirekte Folgen, nämlich, dass ich ein Hobby nicht mehr nachgehe, dass ich mich zurückziehe, dass ich teilweise auch depressiv werde, misstrauisch, weil ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Ich weiß ja nicht, wem kann ich trauen, dass ich teilweise auch hamstere, weil ich gar nicht mehr weiß, habe ich denn im Kühlschrank noch was, weil ich das nicht mehr erkenne, was im Kühlschrank ist. Und dass ich natürlich auch eine Fassade aufbaue, was wir ja auch alle kennen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass wir natürlich, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zeigen, nicht unser wahres Bild zeigen, sondern auch immer eine Fassade tragen. Und Menschen mit Demenz praktizieren das sehr gut und auch sehr lange, ehe es überhaupt bemerkt wird. Und erst im Alltag, so im Alltagsgeschehen, fällt es dann eigentlich den Angehörigen auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Sehr oft, wenn sie im Urlaub sind in einer anderen Stadt und da eine Orientierung möglich oder nötig auch ist, und dann funktioniert das nicht mehr. Die Erkrankung selbst, sagt man, fängt schon 10 Jahre vorher an. Also es ist eine schleichende Erkrankung und es gibt auch nicht mehr diese Theorie, wie sie vor 10 Jahren war, dass also Leute, die einen geringen Bildungsstand haben, davon betroffen sind, sondern es durchzieht alle Berufsgruppen, Professoren, Mediziner, Künstler, also alle Berufsgruppen, die es gibt. Frauen, Männer sind genauso betroffen.
Ja.
Und das vielleicht noch, man sagt, die Demenz muss man sich vorstellen wie ein Chamäleon. Das Chamäleon wechselt ja permanent seine Farben. Mhm. Und so ist es auch mit der Demenz. Kennst du einen Dementen, kennst du nur einen. Also jeder Demente ist individuell, ist unterschiedlich. Anders, ja. So wie wir alle unterschiedlich sind, ist auch die Form der Demenz bei allen Menschen anders.
Und da muss ich sagen, macht es ja eure Beratung und eure Betreuung umso wichtiger, da ihr auf jeden Einzelnen eingehen könnt.
Genau.
Und ich meine, du hast die Herausforderungen alle super, super genannt. Das sind ja jede Menge, wenn es zum Beispiel auch dann in der Familie nicht mehr möglich ist, gegenseitige Mitteilungen zu verstehen. Ja, wenn ich ihm etwas sage, kommt es vielleicht schon gar nicht mehr an. Da fängt es ja schon an, ne, dass die Kommunikation gestört ist. Aber man kann ja etwas dagegen tun, man kann das ein bisschen aufhalten, man kann es unterstützen, und dazu wollen wir dann noch ein bisschen mehr hören.
Ja, Ulrike, wir haben jetzt einiges zur Beratung gehört und auch dieses spezielle Verständnis für die Erkrankung hast du uns sehr gut näher bringen können. Ihr bietet ja auch Betreuung an für die betroffenen Menschen, also die Erkrankten, aber eben auch für die Angehörigen. Kannst du uns dazu mal Genaueres sagen? Was ist da im Angebot? Worauf kann man sich da einlassen, wenn man neugierig ist, wenn man den Mut hat, sich endlich traut, ne, loszugehen zu euch in die Ernst-Schneller-Straße?
Ja, also eingangs hatte ich ja schon gesagt, dass wir beraten. Das ist also so der eine Schwerpunkt. Da wird also über das Krankheitsbild nochmal gesprochen, erläutert. Also gerade auch, wenn noch keine Diagnose erstellt ist, ja, wenn also dem Angehörigen auffällt, dass es was nicht stimmt, ja, dann was muss er machen, welche Wege muss er einleiten. Also ja, dann haben wir auch Pflegegrad, Beantragung, was ist, wenn ich die Diagnose habe, Demenz, was nun? Oft ist das dann für den Angehörigen sehr schwierig, da hat die Diagnose und weiß aber gar nicht, was brauche ich. Da haben wir auch einen sogenannten Wegweiser entwickelt in Anlehnung der Alzheimer-Gesellschaft, wo die ganzen einzelnen Schritte aufgelistet sind. Das ist auch bei uns erhältlich, dieser Wegweiser. Wichtig ist natürlich auch, dass die Pflege das beantragt wird, diese Antragstellung. Und die ist natürlich wie alles nicht ganz so einfach. Und der Erkrankte und auch der Angehörige natürlich, der das dann alles bewerkstelligen muss, ist auch komplett überfordert, weil das ist teilweise nicht für Menschen gemacht, sage ich immer. Ja,
also es ist sehr bürokratisch.
Wenn man es einmal verstanden hat, dann mag das ja gehen, aber das kann man natürlich einem Angehörigen nicht zumuten, der so eine Diagnose erfahren hat. Ja, also wir begleiten da, wir gehen da auch in Widerspruch, wenn was nicht stimmt, wir informieren und stellen natürlich auch die Entlastungsangebote vor, die wir vor Ort haben in der Fachstelle Demenz. Wir haben sogenannte Betreuungsgruppen, das sind auch niederschwellige Gruppen. Das heißt, der Betroffene kann die Gruppen flexibel besuchen. Wir haben 3 Gruppen in Lobeda. Wir haben eine Männergruppe montags, da sind nur Männer drin. Das hat sich also bewährt, kann ich nur sagen, weil dort also sehr oft und sehr gut und toll geredet wird. Die Leute unterhalten sich, die Männer, über die Erkrankung, die reden ganz offen über ihre Situation, die reden ganz offen über ihre Situation in der Familie, das, was sie alles mal konnten und jetzt geht gar nichts mehr und dass die Frau natürlich überfürsorglich ist und alles abnehmen will. Und die Gruppe trifft sich immer montags um 10, dann wird erstmal so geschwatzt, was so am Wochenende war und wie es denen geht. Und ein Angebot ist innerhalb der Gruppe, dass sie Tischtennis spielen können. Es ist erstaunlich, dass sehr oft die Angehörigen dann gesagt haben, ah, das kann mein Mann überhaupt nicht mehr, das hat ja mal vor 10 Jahren gemacht, das kann der alles nicht mehr.
Und der macht das richtig cool wahrscheinlich.
Und die können das dann richtig cool und machen da richtig auch nach Punkten und alles. Und der Angehörige ist dann manchmal ganz erstaunt und natürlich auch traurig darüber, warum er das nicht zu Hause macht und natürlich bei uns macht das. Dann haben wir dienstags eine weitere Gruppe, die ist auch für Angehörige mit angedacht. Das heißt, die Betroffenen können mit dem Angehörigen gemeinsam kommen. Speziell für Ehepaare ist das auch sehr, sehr gut geeignet. Das ist eine Gruppe, wo einmal im Monat die Musiker kommen. Wir haben zwei Musiker, zwei ehrenamtliche Musiker. Da besteht dann auch die Möglichkeit, dass getanzt werden kann, dass mitgesungen werden kann. Und vor allem haben die Ehepaare auch wieder die Möglichkeit, ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Gemeinsam was zu unternehmen, gemeinsam emotional was zu spüren und auch sich auszutauschen. Danach, nach 2 Stunden, gibt es dann auch ein selbstgekochtes Essen, was die Kollegen vorbereitet haben. Und das ist auch sehr wichtig, dass so die Gemeinsamkeit, auch der Mittagstisch gemeinsam eingenommen wird mit den Gästen. Das verbindet ungemein. Eine Teilnehmerin bringt sogar ihren kleinen Hund mit. Der kann da auch immer mit rumhüpfen und freut sich. Und ja, das ist sehr angenehm, sehr entspannend. Und auch, was uns wichtig ist, dass nicht wir die Themen vorgeben, sondern die Besucher können das mitbestimmen. Wir machen personenzentrierte Arbeit. Das heißt, wir schauen auch ganz stark nach der Biografie. Was hat derjenige gemacht? Was hat er gewollt? Was hat ihm Spaß gemacht? Und es ist nicht ein Angebot, was vorgegeben wird oder jetzt muss jeder Häschen ausschneiden und Erbsen hin und her schieben. Das ist also auch nicht Sinn einer Betreuung oder eines Angebotes, sage ich mal. Betreuung klingt immer sehr defizitär. Die Leute haben noch genügend Reserven und auch genügend Fantasie und auch genügend Lust auf Dinge, ob es klappt oder nicht. Ja. Aber es ist ganz entscheidend, dass die Gemeinsamkeit da ist und die Freude. Und wenn die Leute glücklich und froh da sitzen, dann ist das Angebot auch das Richtige. Und man muss natürlich in dieser Arbeit auch sehr kreativ sein. Man kann auch mal ein Angebot vorbereitet haben, was nicht gut ankommt, dann muss man natürlich ganz schnell einen anderen Weg finden. Ja?
Plan B.
Plan B, ja.
Immer in der Schublade sein oder im Kopf, im Hinterkopf.
Was auch noch zu erwähnen wäre, ist, dass wir auch eine monatliche Wanderung haben. Da können auch Angehörige mitlaufen, ist sogar erwünscht. Und wir haben jetzt eine neue Ehrenamtlerin, die sogar zwei Therapiehunde mitnimmt. Und wir freuen uns auf das erste Mal, wenn das wirklich losgeht. Und in der Dammstraße gibt es ebenfalls zwei Angebote, auch eine Nachmittagsgruppe und eine Sportgruppe. Und die Gruppen sind eben alle so aufgeteilt oder auch so inhaltlich durchsetzt, dass es immer möglich ist, dass die Leute dann sich aussuchen können, welche Gruppe ist für mich geeignet. Die Leute können erst mal schauen. Die Angehörigen können mitkommen, wenn sie das möchten, können sich die Gruppe anschauen. Und was ganz entscheidend ist, dass es ein ganz einfacher Zugang ist. Es muss kein Vertrag gemacht werden, es muss nichts gekündigt werden. Es ist einfach, die Leute müssen einfach noch kommen, da sein. Und die Gruppenangebote können auch teilweise dann von der Kasse refinanziert werden.
Ja, Das ist alles, also ich glaube, du könntest noch viel, viel länger darüber sprechen. Ihr habt sicher noch viel, viel mehr. Nun hast du viel über das Praktische gesprochen. Wir leben aber jetzt in einer Gesellschaft oder hier in unserem Land, wo sich viele Menschen oder Familien auch noch nicht trauen, über die Demenz ihres lieben Angehörigen zu sprechen oder zuzugeben, dass das in der Familie ist. Ich erlebe viel Stigma, viel vielleicht auch Pathologisierung. Ja, das ist halt eine schlimme Erkrankung und da ist das Leben zu Ende. Mhm. Wie hast du eine Idee, wie man das besser in die Gesellschaft noch bringen kann? Weil es wird viele Menschen betreffen in den nächsten Jahren.
Ja, also ich denke, das Erste, was wir ja auch schon hier anbieten, ist erstmal das Wissen über die Erkrankung an sich. Das ist, denke ich, eine ganz wesentliche Grundlage, dass wir es verstehen, dass wir verstehen, dass der Erkrankte auch keine Wahl hat. Er hat keine Wahl, so wie wir entscheiden können, gehen wir heute dahin und gehen wir morgen dorthin, oder die Krankheit gibt es vor. Und das, glaube ich, ist für uns teilweise nicht vorstellbar. Zumal kommt ja auch noch hinzu, dass der Erkrankte sich äußerlich nicht verändert. Und das macht es sehr oft schwer im Umgang mit dementen Menschen. Also der Angehörige sagt, ja, muss er doch noch können. Der hat doch gar nichts. Ja? Das macht ja aus Schur, dass der jetzt hier den Kaffeetisch nicht deckt oder das Geschirr falsch einräumt. Aber die Erkrankung ist eben nicht sichtbar und alles, was nicht sichtbar ist, ist für uns nicht erklärbar und das macht es so schwierig. Ja, wenn jetzt einer im Rollstuhl säße, würden wir nicht auf die Idee kommen zu sagen, geh mal in den Keller und hol mal das frische Obst hoch. Ja. Bei Menschen mit Demenz ist das dazu natürlich diese Herausforderung, dass sie sich natürlich dann auch nicht bloßstellen lassen wollen oder sich rechtfertigen wollen. Das, denke ich, ist so das Schwierigste, dass wir das akzeptieren müssen, dass wir das glauben müssen, dass es so ist. Und ein Angehöriger hat auch einmal gesagt, als ich die Erkrankung meiner Frau akzeptiert habe, dann ging es mir gut und ihr gut.
Ja.
Weil dann die Zeit, die noch da ist, für gute Dinge genutzt werden kann. Und auch diese Erkrankung so brutal diese Erkrankung ist und auch das ganze Leben komplett auf den Kopf stellt. Es ändert sich komplett alles. Der Alltag, der Angehörige muss zwei Leben leben teilweise. Er muss Dinge übernehmen, die der Partner ein Leben lang übernommen hat. Dennoch ist es auch so, dass diese Erkrankung auch schöne Seiten mit sich bringen kann. Eine Angehörige hat einmal gesagt, mein Mann war nie so, dass der gerne mich umarmt hat und der war sehr sachlich, sehr nüchtern immer. Und mit dieser Diagnose haben sie jeden Abend auf der Couch gesessen, er hat sie umarmt, er hat sie gestreichelt, er war ganz zärtlich, was er sonst früher nie so getan hat. Und Trauer und Freude lag da ganz dicht beieinander. Diese Erkrankung bringt eben beide Phase mit. Und das macht es auch so schwierig, dass diese Erkrankung sich immer ändert. Also man kann nicht sagen, der Verlauf ist so, sondern der Verlauf ist nicht vorhersehbar. Und das macht es für den Angehörigen natürlich sehr, sehr schwer teilweise. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, wir brauchen ausreichend Empathie. Wer die Empathie nicht hat, wir müssen einfach auch verstehen, dass es andere Welten gibt, wo wir nicht hinein können und nicht alles erklären können, nicht alles bewerten können vor allen Dingen. Ja, wir stecken ja alles in eine Schublade. Hinzu kommt natürlich, dass auch diese digitale Welt uns ja alles oder jedes Wissen ermöglichen kann. Aber hier sind wir auch
begrenzt.
Ja. Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, wenn der Angehörige, der erkrankt ist, seine Situation auch beschreiben kann. Ja, ein Angehöriger hat ja auch das mal so gesagt, dass der Betroffene gesagt hat, die Krankheit tut nicht weh. Das schmerzt nicht. Es schmerzt nur, dass er den Namen der Kinder, der Enkelkinder nicht mehr weiß. Teilweise nicht auch erkennt.
Ja.
Ja, dass man nahe Angehörige gar nicht mehr zuordnen kann, ne?
Richtig.
Gar nicht weiß, wer da gegenübersteht.
Ja. Und ich denke, was auch ganz wesentlich ist, dass natürlich Würde und respektvoll wir damit umgehen müssen mit diesem Thema, weil das ein hochsensibles Thema ist. Und das hat natürlich auch Corona gezeigt, dass wo keine Begegnung möglich waren, wo man über digitale Medien kommuniziert hat, dass das eben nicht reicht, sondern dass wir uns gegenüber sitzen müssen, dass wir dem Betroffenen beobachten müssen, dass wir vor allen Dingen zuhören müssen. Und das ganz Wesentliche auch in der Betreuung ist, im Umgang mit einer Demenz, ist natürlich, dass wir auch Zeit geben dem Erkrankten.
Also spontane, das habe ich auch schon aus eigener Erfahrung erlebt mit meinem Vater, spontane Aktionen sind nicht so gut. Das kommt oftmals nicht so gut an. Man muss Geduld haben, vorbereitet sein und sich auf den anderen einstellen können. Ja. Und das ist eigentlich auch eine schöne Einstellung allen Menschen gegenüber in unserer Gesellschaft.
Genau.
Und da können wir, wie du schon gesagt hast, viel auch lernen von den Demenzkranken. Ja? Also das ist,
Und das, so wie du das jetzt beschrieben hast, auch mit diesem Verständnis füreinander und dieses Zeitgeben, das ist ja genauso auch wichtig in Selbsthilfegruppen. Das ist die Grundlage, ja, für Selbsthilfe miteinander. Man hat ein Thema, man hat das Verständnis füreinander, man hat Erfahrungswissen und gibt sich Zeit, ne? Zeit und Empathie. Also zuhören, da sein, ich bin für dich da, ich kann dir helfen, weil mir geht's genauso. Dafür sind die Gruppen natürlich, die ihr da anbietet, ungemein hilfreich. Ja. Und das alles funktioniert wahrscheinlich ohne Ehrenamt gar nicht, würde ich mal sagen. Ja, weil also wir bei der AWO und ihr beim DRK, ich denke, das ist so ein verbindendes Thema. Ohne Ehrenamtliche würde bei uns, man kann nicht sagen, nichts funktionieren, aber vieles wesentlich schlechter laufen. Und im ganzen Land, in unserer Gesellschaft sowieso, wenn das Ehrenamt wegbrechen würde, so als Bindeglied, als Bindegewebe, da würde, glaube ich, die gesamte Gesellschaft kranken. Die ist schon krank, aber da würde sie zusammenbrechen wahrscheinlich. Also Ehrenamt, ist für euch schon ein Thema, ne? Und ihr sucht sicherlich auch immer wieder interessierte Menschen.
Ja, das ist absolut wichtig, weil dieses Projekt auch mit Ehrenamt untersetzt ist. Das heißt, also wir bilden Ehrenamtler aus, die müssen eine Schulung durchlaufen bei uns und bekommen auch regelmäßige Weiterbildung dann. Und ohne das Ehrenamt, also wir haben dort in Lobeda 13 Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, würde das gar nicht so gehen. Mhm. Weil wir natürlich immer individuelle Gäste auch haben. Mhm. Und da braucht man manchmal eine 1:1 Betreuung oder eine Begleitung auch. Und das ist also ganz, ganz toll, was die leisten. Also die Älteste ist fast 80, die kommt schon seit 15 Jahren. Und das ist auch ganz toll, weil das diese Leute, die dieses Ehrenamt leisten, eine Verbindlichkeit haben. Die sind immer da, die sagen ab, wenn sie nicht kommen. Und das ist für uns also ein Gewinn und natürlich für die Betroffenen der Hauptgewinn, sage ich mal. Weil ohne das würde das alles gar nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch schwierig, weil natürlich, Bettina hat ja die Zahlen genannt, 2050 sind es dann 2,8 Millionen.
Das habe ich auch gesehen, das hat mich erschreckt.
Und da ist es natürlich auch die Frage, auch ein Ehrenamt kann das nicht alleine schultern. Denn ein Ehrenamt ist kein Hauptamt, es soll ja ehrenamtlich sein. Und da ist es, denke ich, auch an der Politik dran, einfach mal ganz klare gesetzliche Verbindlichkeiten zu schaffen, dass professionelle Stellen erhalten bleiben. Und die Professionalität ist einfach erforderlich, selbst auch bei einem Ehrenamt dann, weil man die ja auch begleiten muss, die Ehrenamtler.
Ja, das klang jetzt ganz gut, so wie eine Abschlussrede, weil unsere Stunde ist rum. Man glaubt es gar nicht. Wir könnten uns wahrscheinlich noch sehr lange unterhalten und würden immer wieder noch was Neues finden. Vielen Dank, Ulrike Wichler, an dich, dass du das hier heute mit uns vorgestellt hast.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte.
Und hoffentlich fühlen sich Menschen auch angesprochen, animiert, dann vielleicht doch mal loszugehen in die Ernst-Schneller-Straße, in die Beratungsstelle. Ja, nach Hause an alle, die hier zugehört haben. Auf Wiedersehen, bis in 4 Wochen. Nächste Sendung haben wir am 6. Februar und da geht es um die Trauma-Fachberatungsstelle Seerose vom Grenzenlos e.V. Antje Rössler ist da hier im Studio. Also, auf Wiedersehen, tschüss an alle und bis bald wieder.